Wenden bitte, der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Wenden bitte. Hier gibt es ja immer die geballte Expertise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Öko-Institut. Und wir versuchen immer, viele Themen rund um die nachhaltige Transformation für euch abzudecken. Das geht querbeet. Und wir freuen uns deshalb auch immer über euer Feedback, das ihr uns über viele Kanäle ja zusendet. Ganz lieben Dank dafür nochmal. Auf Spotify zum Beispiel könnt ihr sogar in der App direkt eure Frage stellen. Und das versuchen wir natürlich dann auch immer zeitnah zu beantworten. Und auch über Social Media und per E-Mail sind wir immer für euch erreichbar, podcast@öko.de zum Beispiel. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin, und den direkten Draht ins Öko-Institut haben wir durch dich, Mandy Schossig. Du leitest dort die Kommunikation.
Ja, genau. Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass es heute wieder weitergeht mit Wenden bitte. Und unser Thema heute ist der kommunale Klimaschutz. Also stellt euch mal vor, eure Stadt will bis, sagen wir mal, 2035 klimaneutral sein. Klingt ja super. Und dann merkt man aber, Straßen sind immer noch voll mit Autos, das Rathaus kämpft mit knappen Kassen. Und dann bleibt ja die Frage, schaffen wir das wirklich hier vor Ort?
Und beim Klimaschutz, da denken ja viele zuerst an die große Politik in Berlin oder auch in Brüssel. Aber am Ende muss Klimaschutz eben im Kleinen bei uns direkt vor der Haustür passieren, in unseren Städten und in unseren Gemeinden. Und deswegen wollen wir heute mal wissen, was läuft denn auf kommunaler Ebene schon ganz gut? Was bremst auch? Und auch vor allen Dingen, was brauchen die Städte und Gemeinden, um beim Klimaschutz so richtig durchzustarten?
Ja, und dafür habe ich uns heute unsere Kollegin aus Freiburg, Tanja Kenkmann, eingeladen. Tanja forscht und berät zu kommunalem Klimaschutz und kennt deshalb die Chancen, aber auch natürlich die Herausforderungen für die Kommunen aus nächster Nähe. Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Hallo Tanja. Kommunaler Klimaschutz, das ist eins deiner wichtigen Themen am Institut. Wieso liegt dir das so am Herzen?
Ja, ihr habt es schon gesagt, Klimaschutz muss auf kommunaler Ebene umgesetzt werden. Wir beraten ja auch viel die Bundesregierung oder auf EU-Ebene, aber letztendlich können Vorgaben, Klimaziele, die zum Beispiel durch den Bund oder die EU beschlossen werden, nicht erreicht werden, wenn nicht die Kommunen mitziehen. Und deshalb ist das eben so wichtig, auch immer wieder diesen Blick in die lokale Ebene zu haben und zu schauen, welche Probleme treten denn da auf, wenn wir halt Bundesinstrumente, also Instrumente der Bundesregierung, umsetzen möchten. Und wenn wir das nicht tun, dann geraten wir ganz schnell so in die Gefahr, dass wir eben weit weg von den Menschen Instrumente beschließen. Wir müssen halt immer die Umsetzung vor Ort im Auge behalten, und das passiert halt in den Kommunen, und die Kommunen sind deshalb sehr wichtige Akteure, und deshalb liegt mir das auch so sehr am Herzen.
Ja, und eine deiner ersten Studien, die du auch für Kommunen gemacht hast, war ja in Freiburg. Du bist ja selbst auch in Freiburg. Einmal die Frage, wann war das und hat sich auch seitdem was verändert vielleicht, ne? Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Wie ist so dein Blick da drauf?
Genau, also die erste Studie, die ich hier am Institut für Kommunen gemacht habe, das war 2011, und das war, die hieß damals Klimaneutralitätsstrategie, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, jedenfalls Freiburg 2050. Und wir sehen schon, dass der Horizont, der Zeithorizont halt noch ein anderer war. Wir haben halt noch von Klimaneutralität 2050 gesprochen, und trotzdem war es natürlich eine sehr wichtige Studie. Und ja, was sich seitdem geändert hat, im Prinzip sind die Maßnahmen, die die Kommunen umsetzen können und sollten, die sind bekannt. Also die technischen Maßnahmen sind im Prinzip in den letzten Jahrzehnten oder auch in den letzten 10, 15 Jahren ja beschrieben worden, die sind bekannt. Es geht jetzt wirklich darum, halt auch in die Umsetzung zu kommen, dass wir eben auch die Vorhaben oder die Maßnahmen, die eben beschrieben sind, auch in der Breite umsetzen können. Und das ist eben, ja, das hat sich halt im Wesentlichen geändert, und natürlich sind die Ziele ambitionierter geworden.
Hier bei unserem Podcast Wenden bitte geht es ja auch darum, alle mit ins Boot zu holen. Deswegen tauchen wir noch mal kurz ein in das Thema kommunaler Klimaschutz.
Bund und Länder beschließen Klimaziele und Maßnahmen für verschiedene Sektoren. So ist klar, dass der Verkehr seine Emissionen reduzieren muss, die Industrie auf CO2-neutrale Alternativen umsteigen und die Wärmeversorgung fossilfrei werden muss. Doch viele der Maßnahmen müssen auf lokaler Ebene umgesetzt werden, also durch die Kommunen und die BürgerInnen vor Ort. Derzeit gibt es rund 11.000 Städte und Gemeinden in Deutschland. Überall gilt es, individuelle Lösungen für die notwendigen Transformationen zu entwickeln, sei es beim Wohnraum, in Unternehmen oder der Mobilität. Trotz lokaler Besonderheiten kämpfen die meisten Kommunen mit den gleichen Herausforderungen. Wie gestalten wir Klimaschutz, der sozial verträglich ist und alle mitnimmt? An welcher Stelle können BürgerInnen beteiligt werden? Und wie bekommen wir die nötige politische Unterstützung, die es für effektiven Klimaschutz braucht?
Ja, du hast es eben gerade schon gesagt, Kommunen spielen ja eine ganz große Rolle beim Klimaschutz auf der Ebene der Umsetzung. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen mit reinholen ins Thema. Welche Rolle haben denn die Kommunen beim Klimaschutz?
Ja, verschiedene Rollen. Das eine ist, Kommunen haben ja selber Gebäude und auch Fuhrparke, die sie eben klimaneutral gestalten können. Also Gebäude sanieren, mit erneuerbaren Energien versorgen, den eigenen Fuhrpark halt umstellen auf Elektromobilität, vielleicht mehr auch klimafreundliche Mobilität nutzen bei den Mitarbeitenden. Das ist halt das eine, also die eigenen Zuständigkeitsbereiche. Das nächste sind dann so über kommunale Infrastrukturen, kommunale Eigenbetriebe oder Gesellschaften wie eben Stadtwerke oder Mobilitätsbetriebe oder auch kommunale Wohnungsbaugenossenschaften eben da Klimaneutralität zu unterstützen. Also bei der die Stadtwerke können natürlich Wärmenetze bauen oder dekarbonisieren, die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften ihre Gebäudebestände sanieren und die Mobilitätsbetriebe eben den ÖPNV ausbauen und so weiter. Das ist halt auch eine ganz wichtige Rolle und Handlungsmöglichkeit. Und weiter geht's dann über Planungen. Kommunen haben ja eine Reihe von Planungshoheiten auch, also über die Stadtplanung, Mobilitätsverkehrsplanung können die Kommunen eben klimafreundliche Alternativen forcieren. Planung für erneuerbare Energien, Flächen bereitzustellen, ganz wichtig. Und das vierte ist dann halt eher so die Rolle des Motivators, denn natürlich haben wir trotzdem noch eine ganze Menge Zielgruppen oder ja die Bevölkerung eben, die eben im Einzelnen oder auch die Unternehmen von der Kommune motiviert werden können, Klimaschutz umzusetzen. Aber da hat die Kommune eben keinen direkten Handlungszugriff, sondern kann eben nur motivieren oder mit eigenen Förderprogrammen und Beratungsangeboten und so weiter unterstützen.
Du hast jetzt auch viele Sachen aufgezählt, die im Möglichkeitsbereich der Kommunen liegen, also oder bei der Umsetzung. Und was gibt es aber, was können sie nicht sozusagen, dass man mal sieht, wo sind denen die Grenzen aufgezeigt?
Also wie ich schon sagte, sie können eben nicht den Unternehmen oder auch den Bürgerinnen und Bürgern vorschreiben, zum Beispiel, wie sie jetzt ihre Wärme erzeugen oder welche Verkehrsmittel sie nutzen. Das sind eben Rahmenbedingungen, die müssen vom Bund geregelt werden oder da hat eben im Prinzip die Kommunen nicht die Regelungskompetenz zu sagen, bleiben wir mal bei dem recht unpopulären Beispiel des Heizungsgesetzes. Also die Kommune kann nicht sagen, wir machen jetzt in unserer Kommune ein Verbot von Gasheizungen. Die Kompetenz hat die Kommune eben nicht. Das muss vom Bund kommen. Das Gleiche trifft eben auf die Mobilität zu. Der Umstieg im Großen auf Elektromobilität, das muss eben, ist tatsächlich eine Kompetenz, die beim Bund liegt und die vom Bund dann kommen muss. Ich möchte auch noch mal dazu sagen, dass wir reden immer von Kommune, aber natürlich ist die Kommune nicht die Kommune, denn es gibt ganz unterschiedliche Ämter in den Kommunen, die unterschiedliche Zielstellungen haben. Es gibt Zielkonflikte. Und wenn wir über Klimaschutz in Kommunen reden, dann reden wir meistens von den Klimaschutzämtern. Aber auch es gibt andere Ämter, die immer noch nicht so stark den Klimaschutz auf dem Schirm haben. Und da gibt es halt auch teilweise fehlende Kompetenzen. Also das Klimaschutzamt hat oder das Umweltschutzamt, was dann oft auch zuständig ist für den Klimaschutz, das hat eben auch nicht, auch auf kommunaler Ebene nicht die Gestaltungskompetenz, dass es eben Entscheidungen pro Klimaschutz durchdrücken kann.
Und dann gibt es ja manchmal aber auch so Kommunen, die so vorpreschen, ne? Die stecken sich ihre Klimaziele bis 2035 oder bis 2045. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführen. Also wo stehen die Kommunen da im Vergleich zum Bund? Weil wir haben uns ja als Deutschland Klimaziele gesetzt. Wie kommt da Freiburg ins Spiel mit eigenen Klimazielen? Also vielleicht kannst du mal uns ein bisschen aufdröseln.
Ja, vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Diese sehr ambitionierten Klimaziele, die sich viele Kommunen gestellt haben, das war ja oft eine Folge von Bevölkerungsinitiativen oder eben von Druck von der Straße, ganz kurz gesagt. Wenn wir uns mal erinnern, vor der Corona-Zeit hatten wir eine sehr starke Fridays for Future-Initiative und die Kommunen haben halt von ihrer Bevölkerung den Druck bekommen, eben ambitioniertere Klimaziele sich zu geben. Das wurde dann auch oft in den Stadträten durchgesetzt, sodass es jetzt eben eine ganze Reihe Kommunen gibt, eben mit den, wie du sagtest, sehr ambitionierten Zielen. Ja, 2030 gibt es sogar, 2035, 2040. Generell muss man sagen, dass die Kommunen kaum die Möglichkeit haben, diese Ziele tatsächlich zu erreichen, weil sie eben gar nicht diese Regelungskompetenz haben, um jetzt in ihrem Gebiet, auf ihrem Territorium eben besser zu sein als der Bund. Das geht im Prinzip nicht, da wir eben, da die Kommunen sehr stark abhängen von den Regelungen, die der Bund eben vorgibt. Also nehmen wir mal als Beispiel zum Beispiel den Bundesstrommix, also dass der Strom, der gesamte Strom in Deutschland letztendlich aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. Das kann die Kommune eben nicht auf ihrer Ebene bewirken, sondern sie eben davon abhängig, was der Bund eben entscheidet.
Wieso kann das die Kommune eigentlich nicht entscheiden? Also wenn man weiß, in Freiburg wird so und so viel Strom verbraucht, beispielsweise von allen Bürgerinnen und Bürgern und Gewerbe und Industrie und wer da alles so ist. Und dann sagt die Stadt, okay, wir bauen auch so viele erneuerbare Anlagen. Dann sorgt ja Freiburg dafür, dass so viel Strom auch produziert wird, der dann auch verbraucht wird.
Also das stimmt, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Letztendlich ist es so, dass wir nach unserer Meinung die Kommunen eben mit dem Bundesstrommix bilanzieren sollten und nicht mit dem vor Ort erzeugten Strom, weil wir sonst, wenn wir uns das auf Bundesebene angucken, zu einer Doppelzählung kommen von erneuerbaren Kapazitäten. Deshalb sieht die kommunale Treibhausgasbilanzierung eben vor, mit dem Bundesstrommix zu bilanzieren. Aber trotzdem ist es sinnvoll, dass eben Kommunen auch mit ihrem selbst erzeugten erneuerbaren Strom zusätzlich halt da auch Bilanzen erstellen, um eben zu zeigen, wie weit sie eben schon mit einer Eigenversorgung sind. Wobei ich auch da die Position habe, dass es nicht gelingen wird, dass die Großstädte in Deutschland sich eigenständig oder selbst mit erneuerbaren Energien versorgen. Wir haben halt ein Stromsystem und es ist durchaus sinnvoll, auch wirtschaftlich sinnvoll, halt zu sagen, dass wir eben im ländlichen Raum mehr erneuerbaren Strom erzeugen, als es halt im Stadtgebiet möglich ist. Nichtsdestotrotz sollten eben die Städte oder die Kommunen halt ihre Potenziale, die sie halt haben beim erneuerbaren Strom, halt ausnutzen. Das ist ganz wichtig.
Also das heißt, es ist schon eher so ein Großes und Ganzes, auf das man gucken muss und nicht, was macht die eine Kommune beim Strom und die andere, sondern Strom ist eben auf Bundesebene anzugucken. So kann man es zusammenfassen, oder?
Ja, genau. Wobei es auch so Sinn macht, dass die Kommunen halt selber auf ihr Territorium gucken und das eben zusätzlich auch bilanzieren.
Und wenn man sich Deutschland jetzt mal als großen Flickenteppich anguckt, wie sind da so die Unterschiede zwischen den einzelnen Kommunen? Kann man sagen, Stadt-Land-Gefälle, Ost-West oder Größe? Hast du das gleich im Blick als Expertin, dass man sagt, die haben es einfacher, bei denen geht es schneller oder hier ist es schwierig?
Also generell muss man sagen, dass es kein Benchmarking-System oder so gibt, wo man halt auf einen Blick sehen kann, wo zum Beispiel die Kommunen jetzt online irgendwelche Werte eingeben und dann kommt da so ein Ranking raus. Allerdings ist das vielleicht auch gar nicht unbedingt wünschenswert, da das ja auch demotivierende negative Effekte haben kann. Also um deine Frage zu beantworten, es gibt so eine Übersicht nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, wer jetzt besser ist, wer schlechter. Es gibt sehr viele Kommunen, die sehr, sehr ambitioniert und gut dabei sind, die Vorreiterkommunen sind, die einzelne innovative Projekte haben, ambitionierte Ziele. Man kann sagen, dass kleine Kommunen das in der Regel schon ein bisschen schwerer haben, weil sie halt eine sehr viel kleinere Verwaltung auch haben, weniger Fachkompetenz in der Verwaltung, eher generalisierte Kompetenzen, also die haben eben oft keine Klimaschutzbeauftragten oder KlimaschutzmanagerInnen, während große Kommunen das eben oft haben. Also es gibt eigentlich keine Großstadt in Deutschland ohne kommunales Klimaschutzmanagement. Gleichzeitig haben halt Großstädte andere Herausforderungen. Dadurch, dass die Verwaltung eben so breit ist, müssen intern viel mehr Menschen mitgenommen werden. Es gibt viel mehr konkurrierende Ziele. Obwohl auch das kann es auch in kleinen Kommunen geben. Also wir haben mal eine Analyse gemacht, dass kleine Kommunen noch weniger aktiv sind im Klimaschutz. Aber genau generell kann man das auch Ost-West und so kann man das nicht sagen. Wir haben zum Beispiel auch eine Analyse gemacht, ob die Aktivität im Klimaschutz mit der Verschuldung der Kommunen zusammenhängt oder nicht. Auch das ist nicht der Fall. Also man könnte ja jetzt sagen, es gibt Kommunen, die sind stark verschuldet und stehen unter Haushaltsvorbehalt. Die machen in der Regel sehr viel weniger im Klimaschutz. Aber auch das stimmt nicht. Also es gibt auch Kommunen, die unter Haushaltsvorbehalt stehen und trotzdem sehr ambitionierte Klimaziele haben und auch sehr viel machen im Klimaschutz. Mhm. Also ich glaube, der wichtigste Indikator oder die wichtigste Voraussetzung ist wirklich das persönliche Engagement, wie ja die Persönlichkeiten vor Ort, die Klimaschutz dann eben wirklich auch voranbringen.
Und hast du da mal ein Beispiel für uns? Also hast du ja gerade schon gesagt, es gibt so Vorreiterkommunen. Was machen die genau?
Ja, also wenn wir jetzt mal hier in Baden-Württemberg bleiben, also dass man neue Quartiere, die halt entwickelt werden, eben als klimaneutrale Quartiere entwickelt, wie es jetzt in Heidelberg zum Beispiel passiert ist mit dem Bahnquartier, die Karbonisierung von Wärmenetzen, große Projekte in der Abwärmenutzung, sowas sind aber auch so Verkehrsprojekte, eben Ausbau des ÖPNV, eine zusätzliche Tramstrecken zu bauen, ist sehr aufwendig, teuer, aber auch planerisch sehr aufwendig, mit sehr belastenden Baumaßnahmen verbunden. Aber auch das eben zu machen, weil es langfristig eben sinnvoll ist. Genau, das wären eben so Beispiele. Das war jetzt Freiburg konkret, aber es gibt auch andere Kommunen, die da gute Projekte, Vorreiterprojekte haben.
Kannst du auch noch mal für uns so ein bisschen ins Detail gehen zur kommunalen Wärmeplanung? Also was bedeutet das eigentlich genau und wie wird das umgesetzt, beziehungsweise wer setzt das dann um?
Ja, gute Frage. Genau, also die kommunale Wärmeplanung ist eine Planung auf kommunaler Ebene, wo sich die Kommune halt ansehen soll und analysieren soll, wie sie die Gebäude ihrer Stadt am effizientesten und nachhaltigsten mit Wärme versorgen kann. Also das Ergebnis sollte im Prinzip sein, dass Gebäudeeigentümer und Gebäudeeigentümerinnen sich halt dann eben wissen, wenn diese Planung vorliegt. Das ist also dann ein konkreter Plan auch mit Quartieren und Gebäuden und Straßenzügen. Und da soll dann eben ablesbar sein, ob in dem einem bestimmten Quartier oder in einem bestimmten Straßenzug sich ein Wärmenetz zum Beispiel rechnen könnte vom Wärmebedarf her oder ob es halt eher sich nicht rechnen würde oder ob es dann halt eher auf eine dezentrale Wärmeversorgung hinausläuft und wie die dann eben aussehen könnte. In der Regel sind das dann eben Wärmepumpen, die in diesen Quartieren ohne Wärmenetz installiert werden sollten.
Das ist jetzt erstmal ein Plan sozusagen. Wenn es dann an die Umsetzung geht, wie geht das dann da weiter?
Also es gibt auch in diesem Plan noch viele Quartiere, wo eben die Entscheidung noch gar nicht feststeht, also wo es noch unsicher ist. Ist das eher ein Wärmenetz oder eher eine dezentrale Versorgung mit Wärmepumpen? Der Plan, der muss dann eben in die Umsetzung gehen. Und das ist eben die Herausforderung, vor der die Kommunen dann stehen, wenn die Planung abgeschlossen ist. Die Frage, wer das macht, ist natürlich, sollte es die Kommune sein. Allerdings braucht es auch da noch sehr viel Unterstützung, denke ich, da Kommunen halt, vor allem wenn eben kein Stadtwerk da ist, bisher eben wenig mit Energieversorgung zu tun hatten. Es gab halt immer Anbieter, Energieversorgungsunternehmen, die das sichergestellt haben und auf einmal muss die Kommune sich halt selbst damit beschäftigen. Ja, sie müssen dann eben Personal aufbauen oder halt nochmal Aufträge vergeben, um eben da in die Umsetzung zu kommen und um dann eben zu sagen, okay, jetzt haben wir hier ein Gebiet, da könnte ein Wärmenetz wirtschaftlich sein und dann muss es eben weitere Analysen geben. Ja, ist es wirklich wirtschaftlich? Wer könnte das betreiben? Denn nicht immer liegt es auf der Hand, also nicht immer sind ein Stadtwerk da, was es auch umsetzen möchte. Dann ist eben die Frage, ja, wer kann dann stattdessen so ein Wärmenetz betreiben?
Mhm. Aber Tanja, da gibt es ja auch bestimmte Fristen, oder? Bis die Kommunen solch einen Plan aufgestellt haben müssen.
Genau, also die Großstädte, die größeren Städte bis 2026 und Kleinstädte dann bis 2028.
Das ist ja im nächsten Jahr schon 2026 und das klang bei dir eben auch so, ja, dann das fehlt noch hier und da fehlt noch was. Ist das überhaupt umsetzbar?
Also ich denke, die Erstellung der Pläne, da sind die Kommunen sehr gut dabei. Mhm. Vor allem auch die größeren. Viele haben das oder einige haben das auch schon vorher gehabt, bevor das Bundesgesetz in Kraft getreten ist. Es wird sicherlich bei den kleineren Kommunen eine ganze Reihe geben, die da Schwierigkeiten haben werden, die Frist bis 2028 zu schaffen. Ich denke, die Großen werden das dann überwiegend auch haben. Und genau, die Frage ist dann aber eben wirklich, was können wir machen, dass die nicht in der Schublade verschwinden? Denn die Umsetzung der Wärmepläne ist erstmal nicht verpflichtend.
Ist es bei der Wärmeplanung auch ein Thema, dass Bürgerinnen und Bürger sich da beteiligen? Also, dass sie da auch in diesen Prozess eingebunden werden?
Ja, also Bürgerbeteiligung ist gerade im Klimaschutz und auch bei der Wärmeplanung halt immer ein wichtiger Aspekt. Wobei wir eben verschiedene Arten der Beteiligung sehen. Das eine ist eben das, was du gerade angesprochen hast, Mandy, dass man eben die Menschen bei der Planung beteiligt, also bei der Erstellung oder auch bei der Erarbeitung von Maßnahmen oder was vielleicht auch einige Menschen kennen, das sind so Beteiligungshaushalte, wo eben die Menschen in einer Gemeinde oder in einer Stadt beteiligt werden oder gefragt werden, wofür sie die Haushaltsmittel gerne ausgeben möchten und dann eben bestimmte Dinge priorisieren können, die aus ihrer Sicht eben wichtig sind und dass eben der städtische Haushalt da Mittel für ausgibt. Das ist eben eine Möglichkeit, dann auch stärker in die Umsetzung zu gehen. Aber eben, was zum Beispiel wichtig ist, ist auch so finanzielle Beteiligung. Also es gibt ja diverse Ergebnisse aus Studien, dass eben, wenn die Menschen sich auch an der Energiewende konkret finanziell beteiligen können, und das trifft eben auch auf die Wärmenetze zum Beispiel zu, dass dann die Akzeptanz größer ist und genau, und deshalb ist das eben auch ein wichtiger Punkt der Beteiligung.
Und bei diesem Beteiligungshaushalt, das finde ich ja total spannend, wie läuft das ab? Also werden die Bürgerinnen und Bürger ausgewählt oder kann sich da jeder beteiligen? Kann man dann ankreuzen, also Verbreiterung, Bürgersteige, ja. So ein Wärmenetz, nö, ich habe ja hier meine Gasheizung. Also wie funktioniert das praktisch und wie sehen die Ergebnisse aus? Also ist das dann was, wo ihr als Wissenschaftlerin sagen würdet, ja, kann man so machen, oder wird es schlechter, wenn Menschen mitreden? Frage ich mal ein bisschen provokativ.
Also generell muss man sagen, ist der Beteiligungshaushalt hat nicht nur den Fokus auf Klimaschutz oder erneuerbare Energien, sondern es betrifft halt den gesamten städtischen Haushalt. Wie genau der abläuft, das kann unterschiedlich sein. Oft sind es halt so Online-Beteiligungen, dass eben bestimmte Politikfelder und Maßnahmen, wo halt städtische Gelder reinfließen, vorgegeben sind und die Menschen können das dann irgendwie wichten, können halt sagen, wie wichtig ihnen das ist. Sie können aber auch oft eben eigene neue Vorschläge machen, die dann eben auch gewichtet werden können.
Und das Ergebnis?
Ja, inwieweit das dann in das kommunale Entscheidungshandeln eingeht, das ist dann Sache der Kommune. Das kann ich so abschließend gar nicht beantworten. Mhm. Verpflichtend ist es sicherlich nicht, aber ich glaube, die meisten Kommunen, die nehmen das dann schon auch mit und versuchen, das zu berücksichtigen.
Tanja, wie sieht's aus mit Energiegenossenschaften? Kannst du uns das nochmal erklären? Was ist das genau? Was bedeutet das und inwiefern kann das hilfreich sein? Stichwort Bürgerbeteiligung.
Ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, dass es oft ein Problem ist, Betreiber auch für eine, zum Beispiel für ein Fernwärmenetz zu finden und eben auch die Finanzierung dafür zu finden. Und Energiegenossenschaften ist halt ein Weg, der relativ häufig jetzt auch schon gegangen ist, wo aber sicherlich auch noch viel Potenzial ist. Energiegenossenschaften sind halt Zusammenschlüsse von Menschen, von BürgerInnen, aber auch die Kommune kann sich da beteiligen, können sich eventuell sogar auch Unternehmen beteiligen, wo eben gemeinsam das Geld aufgebracht wird für ein Fernwärmenetz zum Beispiel und die Genossenschaft dann auch als Betreiber fungieren kann.
Wie viele Energiegenossenschaften gibt es da schon? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ich weiß, dass es natürlich schon im vierstelligen Bereich Genossenschaften aus dem Strombereich gibt. Also da kennen wir das eben schon länger, dass es eben ja Bürgerenergiegenossenschaften gibt zum Betrieb von Photovoltaikanlagen oder auch von kleiner Wasserkraft und sogar auch von Windkraftanlagen, denke ich. Da gibt es schon sehr, sehr viele. Bei den Wärmenetzen, da ist das was jetzt erst so kommt. Ja. Also es fängt jetzt an, eben auch durch die kommunalen Wärmeplanungen sicherlich befördert. Da fängt es jetzt an, eben auch ein Thema zu werden. Man muss sagen, dass Wärmenetze sehr viel komplexer sind als jetzt zum Beispiel eine PV-Anlage oder eine Freiflächen-PV-Anlage oder so, weil sie sind einfach technisch komplexer. Sie haben viele Abnehmer, also sind auch wirtschaftlich vom Betrieb her komplexer. Beim Strom, da gibt es halt eine Anlage, die besteht halt aus verschiedenen PV-Modulen und es gibt halt einen Abnehmer, das ist dann, oder so ist es ja häufig, das wird dann halt eingespeist, so war es in der Vergangenheit häufig. Genau, das ist eben auch so vom Betrieb her sehr viel einfacher umzusetzen als so ein Wärmenetz zum Beispiel, was eben vom Bau auch sehr viel komplexer ist. Aber es kommt jetzt und es ist sicherlich eine Aufgabe der Zukunft, da auch solche Initiativen eben auch stärker zu unterstützen, damit wir da eben auch, ich sag mal, privates Kapital mobilisieren können, was ein ganz wichtiger Baustein auch ist, um eben Wärmepläne umsetzen zu können.
Okay, wenn du sagst, bei der Finanzierung muss man sehen, wie bestimmte Projekte finanziert werden. Du hast gerade über BürgerInnenfinanzierung, Mitfinanzierung gesprochen. Was sind denn sonst noch Möglichkeiten, wo Kommunen Förderung oder Ähnliches auch bekommen können?
Also eine ganz klassische Finanzierung ist natürlich, dass das Stadtwerk das auch finanziert. Denn aus Eigenmitteln oder eben über Kredite und Eigenmitteln, genau, das ist das eine. Da sind die Stadtwerke oft limitiert, weil sie eben einfach sehr viele finanzielle Herausforderungen mit der Energiewende haben, die sie erfüllen müssen. Ja, und natürlich stellt der Bund auch eine ganze Reihe Fördermittel zur Verfügung. Das heißt, eine ganze Reihe, es gibt im Wesentlichen ein großes Förderprogramm zur Förderung von Wärmenetzen, was eben auch Kommunen oder eben die Betreiber, die dann im Auftrag der Kommunen oder im Auftrag der Stadtwerke dann diese Netze entwickeln, in Anspruch nehmen können. Also Förderung ist schon auf jeden Fall essentiell. Auch Wärmenetze, die von Energiegenossenschaften jetzt zum Beispiel betrieben werden oder initiiert und betrieben werden sollen, können eigentlich nur zusätzlich mit Förderung wirtschaftlich laufen. Also Förderung ist ganz wichtig.
Und reichen da die Mittel aus deiner Sicht, die es jetzt schon gibt? Oder würdest du sagen, da bräuchte es eigentlich noch mehr?
Also was man abschätzen kann, ist, dass der Finanzierungsbedarf sehr, sehr hoch sein wird. Und deshalb kann man eigentlich sagen, dass mehr Finanzierung oder Fördermittel sicherlich auf jeden Fall hilfreich wären.
Dann jetzt noch mal eine andere Frage, und zwar zum Stichwort Flächenknappheit. Das ist ja auch ein ganz großes Problem. Vielleicht auch ganz kurz von dir als Experte noch mal erklärt. Flächennutzung, was steht da in Konkurrenz und Wo liegen die Möglichkeiten, aber was sind da auch die Hindernisse, wo es vielleicht manchmal nicht so gut vorangeht?
Generell kann man sagen, dass die auf kommunaler Ebene das Problem des Flächenverbrauchs oft noch gar nicht so sehr im Fokus der Politik steht. Wir haben ja ein bundesweites Flächenziel, ein Flächenverbrauchsziel, was aber anders als das Klimaziel bis jetzt nicht gesetzlich verankert ist und deshalb auch noch kaum irgendwie adressiert wird. Klar, wir haben Ansprüche, Anforderungen an erneuerbare Energien, aber dafür gibt es ja die Flächennutzungspläne, wo eben verschiedene Flächennutzungen festgelegt werden und dann eben auch Flächen für erneuerbare Energien ausgewiesen werden sollen. Was ich eben ganz klar kritisch sehe, das ist so die Tendenz der aktuellen Bundesregierung und auch der letzten Bauministerin, die immer sehr stark auf den Neubau fokussiert haben, dass ja, Neubau als Lösung unserer Wohnungsprobleme, das sehe ich eben gar nicht. Also immer weiter neue Wohngebiete auszuweisen, das erhöht eben diesen Flächenverbrauch sehr, sehr stark, hat sehr starke negative Auswirkungen auf die Biodiversität, auf den Wasserhaushalt, auf das Mikroklima. Also da gibt es sehr viele konkurrierende Umweltziele auch, die eben eigentlich einer immer stärkeren Flächennutzung und Versiegelung entgegenstehen. Neubaugebiete fürs Wohnen, die führen auch immer zu mehr Verkehr. Oft liegen die ja doch irgendwie am Stadtrand und erhöhen dann wieder den Pendelverkehr, da die Menschen ja irgendwie dahin kommen müssen und dann oftmals doch das Auto nehmen. Also ich denke, wir werden ohne Neubau auch in den Großstädten mit den Agglomerationsräumen, wo wir sehr, sehr große Wohnungsprobleme haben, kaum auskommen. Allerdings muss man schauen, was gebaut wird. Das ist eben ganz ganz wichtiger Aspekt.
Und was können Kommunen dann tun? Also wie können sie dann anders handeln? Was würdest du vorschlagen?
Ja, stärker in die Innenverdichtung halt gehen. Gucken, was man im bereits bebauten Raum noch besser und effizienter nutzen kann. Auch da gibt es eben eine ganze Menge Möglichkeiten oder es gibt einige Möglichkeiten. Wozu wir hier halt am Institut auch seit längerer Zeit arbeiten, das sind eben so Fragen der effizienten Wohnraumnutzung. Wir haben halt eine sehr ungleiche Verteilung von Wohnraum. Der Wohnraum, der schon da ist, der schon gebaut ist, wird eben oft sehr ineffizient genutzt. Es wohnen wenige Menschen auf sehr großen Flächen und gleichzeitig haben wir eben so diese sehr starke Wohnungsnachfrage, die dann eben zu sehr großen Neubautätigkeiten führt. Und da müssen wir eben stärker einen Ausgleich schaffen, dass wir eben den bereits bebauten Raum besser nutzen können.
Und ich warte ja immer noch auf die Überbauung dieser vielen Supermärkte mit diesen tollen großen Parkplätzen, finde ich, kann man auch noch gleich überbauen. Da gab es doch tatsächlich vor ein paar Jahren mal so Ansätze und das ist dann eingeschlafen. Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, weiß nicht, ob du es jetzt sagen kannst, aber das fände ich ja auch toll, wenn einfach über dem Supermarkt, ich sage jetzt mal keinen Namen, einfach noch so ein fünfstöckiges Haus stehen würde.
Ja, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Man muss vielleicht berücksichtigen, dass halt solche Supermärkte oft nicht für die Ewigkeit gebaut sind. Also die jetzt schon stehen, die haben so gerade Nichtwohngebäude in diesem Einzelhandelsbereich, also diese Supermärkte, die haben oft eine relativ geringe Lebensdauer. Also die sind nicht wie Wohngebäude, dass die nach 100 Jahren da noch stehen oder nach 50 oder so. Da wird dann halt sehr schnell mal neu gebaut. Und wir müssten das also jetzt schon sehr, sehr früh berücksichtigen. Also es dürften jetzt halt keine solche Supermärkte mehr gebaut werden. Das ist halt eher die Frage, die jetzt bestehen. Okay, da wartet man vielleicht noch 10, 20 Jahre, bis die dann eh wieder ersetzt werden. Aber die jetzt gebaut werden, das darf eigentlich überhaupt nicht mehr sein. Und das ist überhaupt ein Problem, dass eben in dem, was aktuell noch geplant wird, diese vielen Dinge, die wir wissen, eben zum Beispiel effiziente Flächennutzung auch durch Bauen in die Höhe anstelle von eingeschossigen Supermärkten, das wird eben nicht berücksichtigt. Es werden eben trotzdem noch solche Fehler, sag ich mal, gemacht und solche Bebauungen durchgeführt, obwohl wir wissen, dass die aus Umweltsicht nicht sinnvoll sind.
Das ist ja so eine Hürde, ne? Wir hatten ja schon hier und da mal die Hürden gestreift. Also wie kommt das tatsächlich in die Umsetzung und auch auf welcher Ebene? Weil manchmal können die Kommunen sind ja gar nicht da am Ruder, ne? Was du mit dem Bundesbauministerium meinst.
Ja, wobei, das ist jetzt ein Beispiel, wo die Kommunen durchaus die Entscheidungskompetenz haben, weil sowas ist ja Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und da könnten sie eben Bebauungspläne so auslegen, dass es eben sowas nicht mehr möglich ist. Da haben sie tatsächlich die Handlungsspielräume. Was sie eben nicht haben, ist zum Beispiel, können sie nicht vorschreiben, wie jetzt dieses Gebäude beheizt wird zum Beispiel. Das können sie, wenn es ihr eigenes Grundstück ist, können sie das den Investoren, die auf diesem Grundstück dann bauen oder die das Grundstück kaufen, denen können sie das vorschreiben über Verträge. Aber wenn es eben nicht Ihr Grundstück ist, dann haben Sie keine Einflussmöglichkeit, jetzt zu sagen, okay, ihr baut da jetzt neu, jetzt aber bitte mit einer erneuerbaren Heizung. Das muss eben vom Bund kommen.
Okay, und wäre es manchmal hilfreicher, wenn das Umweltamt in einer Kommune mit dem Bauamt sich gut versteht und beide haben Nachhaltigkeitsmanagement, das wunderbar funktioniert und dann könnte sowas eher in die Umsetzung gehen, weil du hast vorhin gesagt, das steht oft auch nicht in Konkurrenz, aber die einen sind auf dem Nachhaltigkeitstrack oder Klimaschutztrack und die anderen eher gar nicht. Wäre das hilfreicher, wenn das Hand in Hand ginge?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung, dass es Hand in Hand ginge. Aber was wir halt bräuchten, das wäre halt so den kommunalen Klimaschutz als Pflichtaufgabe zu implementieren in Deutschland. Weil dann müssten eben alle Verwaltungsbereiche in der Kommune, hätten dann eben diese Aufgabe, Klimaschutz umzusetzen. Und könnten eben oder müssten halt in ihrer Abwägung, welche Ziele sie jetzt primär verfolgen oder vorrangig verfolgen, würde eben der Klimaschutz da eine ganz große Rolle spielen.
Klimaschutz als Pflichtaufgabe, das finde ich ganz gut. Aber wie viel politischen Willen braucht es denn dafür? Ne? Also das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Da gibt es jetzt x Kommunen, sind ja wahrscheinlich auch nicht wenige, die sich solche Ziele gesteckt haben. Andere machen das vielleicht nicht, je nach Parteifarbe, die da regiert. Also was würdest du sagen, wie wichtig ist da so dieser politische Wille in der Verwaltung?
Ja, das ist ganz wichtig. Und du hast auch gerade angesprochen, dass es zwei wichtige Gremien gibt. Also es gibt zum einen das demokratisch gewählte Gremium, den Stadtrat oder den Gemeinderat, die natürlich letztendlich die Entscheidungskompetenzen haben und Entscheidungen treffen und eben zum Beispiel klimafreundliche Beschlüsse umsetzen können oder beschließen können. Und es auf der anderen Seite gibt es halt die Verwaltung und den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, die aber auch einen großen Einfluss haben, weil sie ja Dinge fachlich vorbereiten für den Stadtrat. Da ist es eben ganz wichtig, dass in mindestens einer dieser beiden Gremien eine sehr große Rolle spielt und sehr stark und ambitioniert vertreten wird.
Und wenn man jetzt aber als Bürgerin oder Bürger merkt, das geht nicht wirklich voran, ich will trotzdem was bewegen, also wie könnte man selber, wenn der politische Rückhalt fehlt, aktiv werden und was glaubst du, was kann man damit ausrichten?
Ja, was man damit ausrichten kann, das haben wir im Prinzip an dieser Fridays for Future Bewegung gesehen, die ja letztendlich durch den Druck von der Straße tatsächlich dann auch Mehrheiten in den Stadträten generieren konnten, sodass eben zum Beispiel diese Klimaziele umgesetzt wurden. Also man kann mit Druck von der Straße sehr viel erreichen. Momentan ist die Zeit nicht so, dass es eben da die Mehrheiten gibt. Da müssen wir dran arbeiten, dass das wieder anders wird. Aber genau, man kann als Bürgerinitiative letztendlich sehr viel erreichen. Also eben auch die Abgeordneten oder die gewählten VertreterInnen in den Stadträten zu überzeugen, da eben bestimmte Positionen zu vertreten. Also die Einflussmöglichkeit der Menschen ist da. Allerdings müssen wir auch sehen, dass wir halt in einer Demokratie sind, wo es halt immer auch um Mehrheiten geht. Und wenn wir halt keine großen Unterstützung haben, sondern kleine Gruppen, ist eben der Einfluss dann wieder geringer.
Was können Bund und Länder dann tun, um die Kommunen zu stärken?
Also Bund und Länder können klare Vorgaben machen. Eben das Klimaschutz als Pflichtaufgabe ist ein ganz wichtiger Punkt, denn dann haben wir nicht mehr diese Konkurrenz in der Kommune, dass der Klimaschutzmanager oder die Klimaschutzmanagerin immer den BauamtskollegInnen hinterherlaufen muss und sie bitten muss, Klimaschutz zu berücksichtigen, sondern dann müssen die das machen und freuen sich auch, wenn die Klimaschutzmanagerin sie dabei unterstützt zum Beispiel. Ganz wichtig ist aber auch die entsprechende Finanzierung. Ja, denn nur eine Pflichtaufgabe ohne Finanzierung wird auch nicht so viel bringen, bringt dann eher neue Probleme, denn natürlich kostet Klimaschutz und freiwillige Aufgaben von Kommunen sind eben auch in der Regel nicht finanziert. Also deshalb ist es eben so wichtig, dass wir da auch eine Finanzierung haben, also dass wir Klimaschutz als Pflichtaufgabe immer gemeinsam oder zusammen mit der Finanzierung denken.
Tanja, du beschäftigst dich seit 20 Jahren mit Klimaschutz in den Kommunen und du hast ja auch zum Beispiel diese Wegmarken genannt wie 2026 oder 2028, wenn die Kommunen ihre Pläne fertig haben sollen. Wird man da nicht auch irgendwann ungeduldig, wenn man merkt, es geht alles so im Schneckentempo voran und der Klimawandel ist aber auch in vollem Gang? Wie bleibt man da zuversichtlich und wie zuversichtlich bist du selber, dass in der Fläche was bewirkt werden kann?
Es ist so, dass wir hatten schon Zeiten, wo ich das gemacht habe, wo man sehr schöne Fortschritte hatte und sehr motiviert war, nicht nur auf kommunaler Ebene, auch auf nationaler Ebene. Momentan ist es eher schwierig. Trotzdem gibt es immer wieder viele kleine Schritte, wo wir eben hoffen, durch unsere Arbeit auch dazu beizutragen, dass das Klima, kommunaler Klimaschutz ja weiter erfolgreich umgesetzt werden kann. Das sind eben so Sachen wie soziale Aspekte, worüber wir gesprochen haben mit der Beteiligung. Wie nehmen wir eben die Menschen mit? Und da geht es mir auch darum, eben Menschen mitzunehmen, die eben weniger Geld haben und die eben auch finanziell zum Beispiel an der Energiewende zu beteiligen. Und mit solchen Sachen, denke ich, können wir auch stärker wieder Akzeptanz schaffen. Das sind auch immer wieder spannende Fragestellungen, wo wir eben interessante, spannende Analysen und Studien machen. Also wo ich persönlich halt auch immer wieder denke, ja, vielleicht können wir da doch noch was erreichen und immerhin auch unter den jetzt aktuellen Rahmenbedingungen eben dazu beitragen, also dass es eben Thema weiter verfolgt wird. Und ja, das motiviert mich auch immer wieder.
Okay, dann darfst du zum Schluss nochmal die Schuhe wechseln, ne? Von der Wissenschaftlerin zur Bundeskanzlerin. Also du bist jetzt die, die das Ruder rumreißt und deswegen unsere Abschlussfrage als Bundeskanzlerin Tanja Kenkmann. Was würdest du für den kommunalen Klimaschutz tun?
Ja, also ich würde tatsächlich den Klimaschutz für Kommunen als Pflichtaufgabe festschreiben, also als Aufgabe der Daseinsvorsorge und die Kommunen damit verpflichten, eben auch aktiv Klimaschutz umzusetzen und ihnen auch entsprechende finanzielle Mittel da zur Verfügung stellen. Denn ich bin überzeugt, dass es nur so halt letztendlich wir eben wirklich auch die klimaneutralen Kommunen flächendeckend erreichen können.
Dankeschön, liebe Tanja, für die Einblicke und deine Expertise zum Thema kommunaler Klimaschutz.
Ja, vielen Dank.
Da haben wir doch ganz schön viel mitgenommen, oder?
Absolut. Also ich habe gelernt, Kommunen sind Schlüsselakteure beim Klimaschutz. Ob es um die Flächenplanung geht, die natürlich noch mit anderen Themen verbunden ist, oder die kommunale Wärmeplanung, auch wie wir uns fortbewegen. Also wenn man das nicht macht, dann bleibt Klimaschutz nur so ein hohles Wort.
Ja, und wir haben auch dazu gelernt, dass viele Städte und Gemeinden natürlich schnell an ihre Grenzen stoßen, sei es jetzt beim Geld, bei der Förderung, auch beim Personal. Eben den Menschen, die sagen, ich mache jetzt hier Klimaschutzmanagement mit Leib und Seele. Und es gibt natürlich auch die ganzen rechtlichen Vorgaben. Und Klimaschutz im Rathaus heißt ja oft, viele wollen, aber wenig können.
Ja, aber es tut sich ja auch viel. Ja, also Tanja hat ja erzählt, es gibt viele gute Beispiele auch für Beteiligung, für innovative Lösungen. Energiegenossenschaften haben wir angesprochen, Quartiersprojekte, und ich glaube, wenn da die richtigen Rahmenbedingungen stimmen, dann können die Kommunen schon viel bewegen.
Ja, und auch das mit der zivilgesellschaftlichen Beteiligung ist wichtig. Hast du ja auch nochmal Mut gemacht, Tanja. Das ist ganz gut, dass Absolut. Man da nicht, und dass selbst ihr nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, da geht noch was.
Genau, und deswegen ist es, wie ich finde, nicht nur eine Aufgabe von der großen Politik, sondern auch weiterhin für jeden von uns.
Ach ja, also gut, dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht, und sprechen uns nochmal nächstes Jahr 2026.
Wir machen einen kleinen Reality-Check. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Tanja, für deine ganzen Einblicke.
Ja, vielen Dank euch.
Und zum Schluss schauen wir natürlich noch wie immer auf die nächste Folge. Dann geht es um den europäischen Emissionshandel. Der EU-Emissionshandel soll ja die Emissionen der großen Energie- und Industrieanlagen in Europa regulieren, also sprich natürlich senken. Und wir fragen, wie funktioniert er eigentlich genau, was bringt er und wie muss er vor allem für die nächsten Jahre ausgestaltet sein, damit die klimaschädlichen Treibhausgase in der EU sinken können.
Ich liebe das Thema Emissionshandel und bin sehr gespannt.
Jetzt schon, oder?
Das ist jetzt schon, bin ich ganz scharf drauf. Aber das wird eine spannende Folge auf jeden Fall, denn wir haben wieder einen Experten dann dabei, der schon mal hier war.
Genau, das erste Mal.
Und wir werden ihn da natürlich ausquetschen, denn das ist ein sehr wichtiges Thema. Also bleibt uns weiterhin gewogen, und wenn ihr mögt, bewertet uns auch gerne, schickt uns eure Fragen oder Anmerkungen an unsere E-Mail podcast@öko.de.
Und ich möchte mich heute vor allem mal bei unserem Team bedanken, die hier die ganzen Vor- und Nachbereitungen leisten. Also vielen Dank an Lukas Marx, der uns technisch supportet und den Schnitt macht. Danke an Marie Dippold und das ganze Team von 4000 Hertz natürlich, und an meine Kollegin Hanna Oldenburg, die die ganze Vor- und Nachbereitung und die Redaktion macht. Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.